Kräuters Füttern mit Bubeck, der knackige Podcast mit Biss. Hier erfährst du alles über die richtige Ernährung für deinen Hund. Egal, ob du eine Couch-Potato oder Sportskanone hast. Bubeck füttert die Hunde seit 1893.
Seit 1893, Ofen an Teig bereit. Hände wissen, was sie tun, ehrlich seit der ersten Zeit. Hund im Kopf bei jedem Schritt, Stein und Hitze, Duft vom Brot. Keine Show und keine Tricks, wir backen, was wirklich lohnt. Kein Trend, der uns heute macht. Wir standen hier, als keiner tat, bevor der Trend zu rollte. Hatten wir die Schienen schon gelegt, Tag für Tag. Liebe auf den ersten Glanz,
so.
Aus dem Ofen in der Nacht.
Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Betreutes Füttern mit dem Joe. Und natürlich bin ich nicht alleine. Wer ist noch da? Wir haben ihn gerade schon stöhnen gehört. Der Kai und
der
die
Herr
Gina,
Nagel.
Genau.
Ja. Und die verschnupfte Gina. Sorry für meine Stimme heute.
Gina ist krank.
Ihr wart auf einem ziemlich interessanten Wochenende, ne? Wir hatten vor kurzem noch eine Sendung dazu, den Schwabentrail. Das der zehnte Geburtstag des Schwabentrails. Und da hast du dich erkältet? Oder was?
So, der ist jetzt rum. Genau.
Als die Sonne weg war, war es ein bisschen kalt, ja.
Aber erzähl mal, wie war es denn? Nicht so viel auf einmal.
Ein ganz besonderer und emotionaler Schwabentrail. Also sehr, sehr viel geboten. Es war sehr sonnig, deswegen wurden die Strecken etwas verkürzt, weil es tatsächlich schon vormittags 15 Grad hatte.
Und bei 15 Grad, für diejenigen, die es nicht wissen, alles was so unter 15 Grad ist, wird noch ein Rennen durchgeführt. Alles, was über die 15 Grad geht, dann wird das entweder sehr stark verkürzt oder aber sogar abgebrochen, weil es für die Tiere ganz einfach eine Zumutung wird.
Genau, man muss sich vorstellen, die meisten sind die letzten Monate rein im Schnee gestartet und dann beim Schwabentrail Frühlingsgefühle, 15 Grad, das hat doch einige Hunde überfordert, aber es ist alles gut gegangen und ja, mit Scooter, mit Bike gelaufen, die Erwachsenen, die Frauen, die Männer, die Kinder, es gab einen Kinderlauf, es gab einen Verkleidungslauf, auch sehr lustig, da werden wir auch noch ein Video dazu schneiden. Es gab den Eiler Gedächtnislauf, quasi ein sehr emotionaler Moment. Es wurde extra für Eiler, Melanies ersten Hund, der Auslöser für den Schwabentrail war, ein Gedächtnislauf arrangiert. Und dann am Ende standen alle da mit Wunderkerzen und das eigens komponierte Eiler-Lied wurde gespielt. Also das war schon
dieses Lied wird heute am Ende dieser Folge kommen. Also bleibt auf jeden Fall dabei, das werden wir dort spielen, damit ihr so ein bisschen noch einen Eindruck bekommt, um was es da überhaupt ging. Diejenigen, die das jetzt nicht gehört haben, ansonsten auf jeden Fall die Sendung raussuchen vom Schwabentrail. Ich weiß jetzt nicht, welche Nummer das war. Ich glaube, das war das 31.
Gucken wir sagen wir am Ende.
Ja. Und Kai, wie fandest du das Ganze?
Wie immer familiär, das ist der Schwabentrail, da ist Familie, da kennst du viele Leute. Also war wieder einmal sehr, sehr, sehr familiär, sage ich immer. Emotional auch, ja, natürlich.
aber da ist Gina, das du hast keine Emotionen oder was?
Komm. Na, ich habe schon. Also. Ich habe schon genug. Aber beim Schwabentrail jetzt war schon nett.
Ich würde es ja mal interessieren, wie das aussieht, wenn wir beide mitlaufen würden. Das würde mit Sicherheit jede Menge Zuschauer anziehen.
Fände ich auch mal. Würde auch, aber da müsstest du halt, da hättest du dann in Renningen auch die Erdbebenwarnung.
Für uns beide zumindest, ne? So.
Ja. Also wir könnten.
Wir hätten
zusammen
auf jeden Fall einen seismografischen Ausschlag produziert. Ja. So wie das damals immer gewesen ist, wenn unsere Mannschaften aufgelaufen sind, ja, dann ist ja auch drumherum, ne? Jeder dachte, hey, das ist ein Erdbeben. Nein, da sind halt immer so 30, 40 Spieler, die durch die Gegend laufen, die halt über 100 Kilo wiegen. Ist doch normal. Aber das wollen wir den Tieren auch gar nicht zumuten.
Auf jeden Fall nicht. Also das wäre Tierquälerei.
Genau, aber es wäre ein anderes Thema. Wir haben ja das Thema heute Futterumstellung. Das ist ja auch etwas, was mit Sicherheit häufig kommt, diese Frage, und die auch dort mit Sicherheit in eurer tollen Box, ich nenne es Box, das hört sich jetzt gemein an, in eurem mobilen Stand, ja, für Bubeck und auch für den Seeräuber gefragt werden. Und natürlich ist auch so eine Frage reingekommen über Instagram, Gina.
Genau, wir haben letzte Woche von der lieben Nadine eine Anfrage bekommen. Ich habe ja auch versprochen, dass wir diese Woche mal telefonieren. Und zwar hat sie uns erstmal gelobt für unseren Podcast. Sie ist treue Hörerin und sagt auch, dass sie jedes Mal ein bisschen schlauer ist und den Podcast gerne hört. Sie ist auch mittlerweile bereit für eine Futterumstellung auf Bubeck, möchte diese gerne so ein bisschen begleitet durchführen. Genau, da habe ich gedacht, wir bei Betreutes Füttern könnten ja mal so eine begleitete Futterumstellung besprechen, weil ich denke mal, Nadine ist nicht die Einzige da draußen, die sich überlegt, von Bubeck Leckerli auch mal aufs Futter umzustellen. Genau, und deswegen dachte ich mir, wir unterhalten uns heute mal, wie funktioniert so eine Futterumstellung von einem extrudierten Trockenfutter auf unser gebackenes Trockenfutter? Kann man da eventuell auch Trockenfutter und Nassbutter mischen? Genau, und da denke ich, gehen wir jetzt einfach mal drauf ein.
Ja, auch gerade so die Umstellung, wenn jemand von Nassfutter auf Trockenfutter umstellt, ne, das gibt's ja auch. Das ist ja auch etwas, wo der Darm nicht so ganz einfach von heute auf morgen mitspielt. Und da gibt's ganz viele Gründe für. Kai, du bist doch der Futterexperte, erzähl.
Ich bin der Futterexperte, du bist der Umstellungsexperte.
Ich bin danach dran.
Was da reinkommt und was dem Darm gut tut, als Futterumstellung bin ich eher die alte Schule, dass es da immer funktioniert. Bei mir hat es immer
funktioniert. Bei dir hat das immer funktioniert, die Futterumstellung? Du meinst,
ja, wenn ich von Fast Food auf normales Essen, hat wunderbar funktioniert.
Solange ich es koche jeden Abend.
Solange die Gina es kocht, hat jede Futterumstellung bei mir wunderbar funktioniert.
Die Frage ist natürlich, was gibt es für Gründe, das Futter umzustellen? Weil wir haben natürlich auch viele Unterhaltungen gehabt. Ach nee, ich brauche nur ein paar Leckerlis, mit meinem Futter bin ich zufrieden. Da wollen wir uns auch niemandem aufdrängen. Aber wenn du halt wirklich die Gespräche führst, Mensch, ich bin jetzt bei der 10. Proteinquelle, ich weiß nicht mehr, ist er jetzt allergisch gegen Geflügel oder gegen hier oder gegen da? Und also du hörst schon absurde Geschichten, allergisch gegen Kartoffel, allergisch gegen Pferd neuerdings, die Insekten sind auch durch. Also man merkt schon die Bereitschaft, zur Umstellung ist da, und ich meine, wir tauschen ja nicht einfach nur eine Proteinquelle aus, sondern wir haben eine andere Herstellungsweise, und da kommt natürlich ein bisschen gesunder Menschenverstand mit, und nach ein paar kurzen Gesprächen sind die Leute doch sehr haben große Ohren bekommen und haben gemerkt, so eine andere Herstellungsweise kann vielleicht Sinn machen. Also wenn ich jetzt von extrudiertem Futter auf gebackenes Futter umstelle, passiert da was?
Es passiert ziemlich viel im Darm. Also das ist schon mal...
Es grummelt.
Es grummelt auf jeden Fall zuerst mal, und der Hund muss zuerst mal sich daran gewöhnen, dass auf einmal der Fermentationsprozess stattfindet. Es müssen Er muss feststellen, dass er auf einmal nicht nur schnelle Energie hat, sondern dass er ruhige Energie hat. Also da wird schon ziemlich viel passieren. Aber da gibt es halt, also nach dem, was wir bis jetzt wissen, gibt es da eigentlich keine Faustregel, weil jeder Hund reagiert auch anders. Wie lange hat man schon gefüttert? Das ist auch noch so ein großes Kriterium. Ist der Hund erst kurz dabei bei einem und der hat nur ganz kurz mal ein Extrudat bekommen, ist der Darm noch nicht so geschädigt, dass man davon sprechen kann, dass er eine große Umstellung hat, sondern dann geht's relativ schnell. Und da sind so viele Faktoren, die damit reinspielen, aber grundsätzlich sagt man, man sollte doch langsam umstellen. Das heißt, man sollte das Futter mischen. Das ist, glaube ich, mal so ein genereller.
Mischen oder aufteilen? Soll man sagen, dann morgens noch das Alte, abends dann oder nachmittags dann das Gebackene oder würdest du extrudiert und gebacken im gleichen Napf geben?
Also ich würde es im gleichen Napf geben, dass der Darm langsam an die Futtersorten sich gewöhnt. Das wäre jetzt mein Ding. Aber das muss man dann auch wieder sehen. Wenn es der Hund dann nicht so gut verträgt, kann man auch tauschen. Aber meine Empfehlung wäre zuerst mal probieren, dass man auf jeden Fall mischt und dann sieht man relativ schnell, ob es funktioniert oder nicht.
Also, oder Joe? Ist, ja doch, ich würde es auch so machen. Also ich würde es ausprobieren, kommt immer darauf an, wie stark ein Darm vorgeschädigt ist. Ja, also wir erleben es ja immer wieder gerade in der Ernährungsberatung, dass viele kommen und sagen, ich habe das probiert, ich habe das probiert, ich habe das probiert. Das sind diese Futterhopper. Ja, nach dem, so dieses, ja, ich kann es auch nachvollziehen, die haben Probleme mit der Ernährung. Die suchen nach einem super Futter, die bekommen das empfohlen, die lesen das, ja, und dann so, oh, das ist ein Premium-Futter, komm, das probieren wir jetzt. So, dann geht das ab da rein. Der Darm ist sowieso schon, ich sag mal, in dem Moment vorgeschädigt, weil er Probleme hat mit der Umstellung immer wieder auf neue Nährstoffe. Und genau das ist der Punkt. Deswegen würde ich hier an der Stelle auch sagen, mische es. Ja, das heißt so über 7 bis 10 Tage bei einem sehr empfindlichen Hund. In der Regel reichen 4 bis 5 Tage. So dass man sagt, okay, 75% des alten Futters beim ersten Tag, 25% des neuen Futters, dann hinterher am zweiten Tag oder dritten Tag langsam umstellen, bis man auf 50-50 kommt, dann auf 75-25, das 75% neues Futter, 25% altes Futter, bis man dann letztendlich beim 6., 7. Tag bei komplett neu dem neuen Futter landet. Was macht da? Was passiert da aber eigentlich? Und das ist das Wichtige im Darm. Ja, für viele ist so ein weit verbreiteter Irrglaube, dass ich einfach nur das Futter umstelle und dann wird alles gut. Ja, und dann schimpfen sie hinter auf das neue Futter auch und sagen, ach, das ist doch auch Schrott. Trotzdem gab es dementsprechend Blähungen. Trotzdem gab es eine veränderte Darm-Kot-Zusammenstellung, ja, und dergleichen. Das Ding ist ganz einfach, die Zusammensetzung der Nährstoffe sind bei einem Extrudat oder aber bei einem Nassfutter hin zu einem gebackenen Futter sind ganz anders, obwohl gleiche Nährstoffe benutzt werden. Aber es ist eine andere enzymatische und Fermentierungsphase im Darm.
Ja, weil die Rohstoffe werden anders aufgeschlossen. Das muss man sagen. Genau. Also die Rohstoffe sind gleich, aber sie werden anders aufgeschlossen. Und das, was du auch immer viel hörst, ist, ja, das habe ich ausprobiert, hat nicht geklappt und dann habe ich das nächste ausprobiert. Diese Ruhe im Darm, auch wenn du auf ein anderes Futter umstellst und nach einer Woche hat sich noch nicht geändert, muss man den Leuten immer wieder sagen, eine Futterumstellung kann auch mal ein halbes Jahr dauern, bis der Darm wieder, und deshalb habe ich gesagt, wie lange hat sich der Hund schon mit dem ernährt, ist auch ein Faktor. Also man kann nicht sofort nach einer Woche sagen, oh, jetzt ist alles gut. Herzlichen Glückwunsch, wenn es so ist. Und wenn der Hund das super schnell verträgt und sich schnell drauf einstellen kann und das und die Nährstoffe gut aufnimmt. Aber bei einer Futterumstellung, wie bei allem anderen, die Ruhe wieder reinbringen. Also das ist das, was ich ganz, ganz oft empfehle und wo ich auch immer wieder dazu rate, bringt doch mal Ruhe rein, gewöhnt ihn mal daran, experimentiert nicht von heute auf morgen. Du hast es gerade eben schön mit den Futterhoppern beschrieben. Genau, Futterhopper ist genau so ein Ding. Du kannst dich nie darauf einstellen. Wenn der Hund es nicht gewohnt ist, macht er das überhaupt nicht mit. Und dann kriegst du auch nie Ruhe in den Darm.
Also das, kann man sagen, wenn der Hund wirklich schon so sensibel über einen längeren Zeitabschnitt reagiert, ohne dass man parallel den Darm, was für die Darm tut, nicht der Heilsbringer sein. Aber mit einer sinnvollen Umstellung, begleitend mit den entsprechenden Mittelchen für den Darm, könnte es doch eigentlich ganz gut gelingen. Weil wenn du den dann repariert hast und dann...
Es wird der Heilsbringer sein, so darf man das nicht sagen. Also man kann schon, aber man braucht Zeit. Und das ist das, was viele nicht mitbringen. Also das genau, wird sich
je
schon
nach, je einbringen. Nach Darmschädigung braucht es ein bisschen Zeit. Und wenn du dem Hund aber dann, wenn diese ganze Odyssee überstanden ist, weiterhin dieses gute Futter, die guten Darmstoffe fütterst,
dann bleibt es halt.
Auf lange Sicht funktioniert es dann schon.
Ja.
Ja.
Das Ding ist aber auch, wenn du ein bestimmtes Futter bisher gefüttert hast, man muss sich das wirklich so vorstellen, es leben ja im Hundedarm Milliarden von Bakterien. Und jedes Mal, wenn ein neues Futter kommt, muss der Darm sich neu einstellen auf die Nährstoffe, die jetzt kommen. Beispiel ist, hat er eine ganze Zeit lang viel Getreide gefressen. Ja, dann hat er dementsprechend viele, viele Bakterien, die Kohlenhydrate spalten können. Wird ihm jetzt das Getreide entzogen, muss er ja dann für das, was neu kommt, auch neue entsprechende Bakterien erstmal ranschaffen, um dann das neue Futter dementsprechend aufspalten zu können. Ja, wechselt er zum Beispiel von einem sehr fleischlastigen Futter, ja, dann finden plötzlich diese Bakterien, die für die Fleischverarbeitung zuständig waren, plötzlich keine Nahrung mehr und die sterben dann massenhaft ab. Und dabei werden dann Gase freigesetzt, die dann teilweise auch richtig Giftstoffe sind, Toxine sind. Und genau die geben dann hinterher diese Blähung und das Rumoren im Bauch ab. Und genau das ist das Problem.
Das hört aber auf irgendwann.
Das hört irgendwann auf. Natürlich, das ist vorübergehend. Aber es ist halt wirklich damit zu tun, dass bestimmte Enzyme in dem Moment für die Eiweißspaltung, für die Fettspaltung, für den Zucker, ja, um das alles zu zerlegen, ist ganz einfach in diesen Drüsen auch vorhanden. Ja, und das ist ein Gewohnheitstier, so eine Drüse. Ja, und wenn der plötzlich was Neues geboten wird, muss sie erstmal neu umstellen. So, und wenn dann die Enzyme fehlen und vor allen Dingen dann auch zum Beispiel im Dickdarm nicht die richtigen Fermentierungsbakterien zur Verfügung stehen, dann haben wir das Problem, von dem wir gerade sprechen. Und wenn ich jetzt ein Futterhopper bin, dann könnt ihr euch vorstellen, dann wird ständig immer wieder etwas Neues angeboten, wieder was Neues angeboten, wieder was Neues angeboten, dass dieses System dann komplett durcheinander kommt. Die meisten denken, ach, der Darm ist so vorbereitet, dass der, egal was es ist, alle Nährstoffe verträgt. Das ist irgendwie so ein Allgemeinheitsdenken. Wenn man dann aber mal jemanden hat und dem das versucht zu erklären, dann stellt er irgendwann fest, so kompliziert ist ein Hundedarm? Ja, ist er.
Ja, und da kommen wir auch wieder zu einem Thema. Ach, das ist so kompliziert, das ist so umständlich. Also bei meinem vorherigen Futter, da hat mein Hund einmal am Tag gekackt und jetzt kackt er 3 bis 4 Mal. Kann man da auch sagen, in dieser Umstellungszeit, dass sich da was reinigt, eventuell hat das neue Futter mehr Fasern, dass da ein bisschen mehr durchgeht, weil letztendlich, so wie der Kai immer sagt, der Hund ist wie eine Spardose, was du oben reingibst, kommt hinten raus.
Ja, noch schlimmer, er ist kein Kaugummiautomat. Du kannst oben das ein Zehnerle und es kommt immer nur ein Kaugummi raus. Also während der Umstellung kann es schon zu einer erhöhten Darm. Es kann auch mal ein weicher Stuhl dabei sein und das, was der Joe erklärt hat. Der Körper muss sich ja komplett einmal umstellen auf das fleischlastiges Futter. Also wenn wir alle Trockenfutter uns mal anschauen, sind die alle relativ gleich im Fleisch. Das ist ja auch so ein schöner Mythos. Den können wir auch nochmal hier mit dem aufräumen. Schaut auf den Rohproteingehalt, dann wisst ihr, wie viel Fleisch das da drin ist. Die Proteine, die drin sind die vom Fleisch oder sind die aus Erbsen oder aus anderen Proteinquellen? Die können ja auch pflanzlich sein, kann auch Insekten sein. Aber wenn hinten drauf steht 20% Rohprotein, dann ist jedes Futter gleich zusammengesetzt in der Trockenmasse. Der Unterschied ist nur zwischen Nassfutter und Trockenfutter. Da gibt's einen Unterschied. Und da muss man auch die Proteinwerte vergleichen. Und wenn irgendein Hersteller sagt, ja, da sind 60% Fleisch drin, ja, im Nasszustand. Wenn hinten das gleiche an Proteinen drauf ist, ist auch die gleiche Zusammenstellung drin. Das ist auch so ein Mythos, der immer wieder, ja, ich habe ein hochfleischhaltiges Futter gekauft. Der Hersteller hat draufgeschrieben 60% Fleisch. Wie viel Fleisch haben Sie drin? Da sage ich immer, gucken Sie auf den Rohproteingehalt, dann wissen Sie, wie viel Fleisch das drin ist. Bei uns kommen die Proteine zu 95%. Natürlich hat eine Kartoffel auch ein bisschen Protein, aber die Hauptproteine kommen aus dem Fleisch, also Single Meat, wie wir das so schön sagen. Als Single Protein kann es ja nie sein. Das ist auch so eine schöne Sache, dass auch die Kartoffel, auch die Erbse, auch der Weizen, alles hat Proteine, weil Protein ist ein Baustoff unseres Lebens. Also kann es niemals Single Protein sein, wenn es nicht komplett aus Fleisch gemacht ist. Das muss man auch immer mal ein bisschen erklären. Deshalb bitte auf den Proteingehalt schauen, Rohproteingehalt. Und der ist bei den meisten Futtersorten gleich, zwischen 18 und 21 ist die Vorgabe, die selbst bei der FEDIAF als eine gesunde Mischung an Proteinen in einem Trockenfutter gilt. Alles, was drüber ist, ist ein Hochleistungsfutter. Da müsste er schon Bodybuilder sein, damit er das verarbeiten kann.
Ja, und vor allen Dingen, damit sie auch die Niere verarbeiten kann, ne? Und vor allen Dingen auch das anflutende Phosphat, ja, das darf man ja nicht vergessen, weil das muss ja irgendwo vom Körper wieder abgebaut werden. Ja. Und dann ist die Niere diejenige, die richtig einen auf die Nuss bekommt. Mhm. Ja, und was du vorhin sagtest, Gina, das ist eine sehr häufige Aussage von Leuten, die eine Futterumstellung machen, dass sie sagen, boah, die Kotmengen sind plötzlich riesig, ja. Und der muss jetzt mit einem Mal 6-7 Mal am Tag kacken. Das hat er sonst nie gemacht, ja. Und woher kommt das denn? Und das ist genau der Punkt. Nochmal zurück zu den Enzymen und nochmal zurück zum Dünndarm. Wenn der Dünndarm bisher es nicht gewohnt war, genügend ausreichend Enzyme zur Verfügung zu stellen und hat jetzt plötzlich etwas, womit er was anfangen muss, dann kann es passieren, bis das alles soweit ist, 7, 14, 21 Tage, vielleicht sogar auch länger, passiert Folgendes, dass die Nahrung im Dünndarm nicht richtig aufgenommen wird und nicht abgegeben wird in die Blutbahn. Dann rutscht das einfach durch. Und auf diese Art und Menge kommt das auf diese Art und Weise kommt die Menge in den Dickdarm, wird dort mit Wasser angedickt und muss ja raustransportiert werden. Das gibt große, voluminöse Haufen und Häufigkeiten.
Und dann muss man auch
simpel erklärt.
Genau, und dann muss man auch sagen, ein Hund verdaut auch nicht immer gleich. Das ist das mit dem Kaugummiautomat. Das, was ich immer dann denke, ist, es ist natürlich eine Bequemlichkeit, wenn der Hund nur einmal am Tag kackt, aber es ist nicht der Normalfall, dass nur einmal Kot abgesetzt wird. Das kann auch dreimal ganz normal sein. Wenn man wirklich wissen will, ob das, was verdaut wird, richtig gut ist, dann muss man eine Stuhlprobe machen, sonst kann man das nicht. An dem, dass der Hund zweimal oder dreimal seinen Kot absetzt, kann man nicht erkennen, ob er gut verwertet.
Nein,
wenn man wirklich wissen will, wenn man wirklich wissen will, ob er das gut verwertet, muss man den Kot untersuchen und sagen, hier, das ist oben rein, das kommt unten raus oder hinten raus. Nicht unten, sondern hinten raus. Und dann kann man sehen, ob das ist. Wenn man meint, dass der Hund am Tag viermal absetzt und das sehr gut verwertet, dann kann das auch gut sein. Dann ist es nur eine Bequemlichkeit von den Leuten, dass es nervig ist, dass der jetzt 4-mal am Tag absetzt. Aber das kann man schwerlich ändern. Wichtig ist, was da hinten verwertet wird. Wie viel Fettsäuren sind noch drin? Wie viel Proteine kommen noch hinten raus? Das kann man nur durch eine Stuhlprobe sehen.
Also das, was du gerade sagst, fasse ich mal ganz einfach zusammen. Kleine, feste Häufchen sind meistens ein Kompliment an den Koch. Oder an, in dem Fall an den Futterhersteller. Habe ich das schön gesagt?
Ja. Jein. Das darf man echt wirklich nicht sagen, weil dann denken alle, einmal am Tag ist richtig. Und das haben wir ja auch nicht. Haben wir ja auch nicht. Also wenn man beim Mensch guckt, der eine muss öfter, der andere muss weniger. Das kann man doch nicht verallgemeinern. Es gibt zwar Faustformeln, aber die Faustformel ist zwischen 1 und 3 Mal am Tag.
Ja, und es kommt darauf an, wie viel hat sich der Hund bewegt und dergleichen. Ja, aber trotzdem nochmal zurück, weil es wirklich eine der am meisten gestellten Fragen ist. Wenn die Futterumstellung da war, kommt immer wieder diese Frage, boah, der kackt jetzt viel mehr und die Haufen sind riesig. Wann geht das denn zurück? Und es stinkt. Ja. Säuerlich. Das ist ein scheiß Futter. Alle Zuhörer, das hat nichts mit dem Futter in dem Moment zu tun, sondern es hat was mit der Darmenzymbeschaffenheit zu tun. Ja, das heißt, in dem Moment braucht der Darm eine Unterstützung, dass er die Nährstoffe richtig umsetzen kann. So, und wenn dann umgestellt wird, wenn man sowieso sagt, ich will umstellen, was für einen Hintergrund hat das? Warum will ich denn überhaupt umstellen? Ja, und wenn ich weg will von einem Futter, was bisher meiner Meinung nach nicht gut war, und ich komme hin zu einem hochwertigen Futter, dann können diese Probleme entstehen, bis der Hundedarm soweit ist, dass das tatsächlich nährstofftechnisch umsetzen kann.
Ich vergleiche das immer mit meiner Kindheit. Bei uns zu Hause gab es ja nur Vollkorn, nur Honig. Wenn wir dann mal Weißmehlbrötchen gegessen haben oder Zucker-Nutella, Zuckermarmelade, hat es uns komplett den Magen umgedreht. Und meine Freunde, die dann am Geburtstag Vollkornpizza essen mussten, die haben das auch nicht vertragen. Also unser Magen-Darm-Trakt war komplett dran gewöhnt, an dieses volle Korn und dieses volle Getreide. Aber damit ist nicht jeder zurechtgekommen. Deswegen, ja, stimmt schon. Es braucht einfach eine gewisse Umstellungsphase und die gibt es halt einfach auch von extrudiert auf gebacken.
Was passiert? Ist ja auch richtig so. Also da gehen wir jetzt in eine komplett neue Art. Dann muss sich der Darm komplett umstellen und auf lange Sicht, wie gesagt, von Fast Food auf unsere Craft Food sich umzustellen, ist eine Sache, die wir begleiten müssen und die nicht von heute auf morgen funktioniert.
Kauen oder schlingen, das ist ja auch immer so ein Thema. Also wir hatten wirklich am Wochenende jetzt bei unserem Stand, wir haben ja dann immer unsere Futterbar dabei, wo die Leute testen können. Und dann kam eine Frau mit einem Rhodesian Ridgeback, also wirklich ein schönes, großes Tier. Hat der schlingt eh alles. Das probieren wir doch mal. Der hat diese Kibbles so genüsslich gekaut und hat kein einziges runtergeschluckt. Die Hundebesitzerin war so überrascht, weil ihr Hund normalerweise alles schlingt. Aber der Verdauungsprozess fängt ja eigentlich schon beim Kauen an, ne? Beim Einspeicheln, beim Zerkleinern. Da werden ja die ersten Enzyme schon für die Verdauung mitgegeben. Nur dass es beim Hund egal, ob er schlingt oder kaut.
Der Hund hat ja schon im gewissen Maße ein sehr, sehr wenig Speichelfluss in dem Sinne, wie das bei uns ist. Deshalb ist es umso wichtiger, dass er kaut, dass er die Enzyme in den Magen kriegt. Also die Enzyme, die im Maul entstehen. Von dem her ist Kauen relativ wichtig. Das ist bei uns auch so. Wir sollen auch länger kauen. Machen wir auch nicht immer und dann verdreht es uns auch den Magen.
Erinnere ich dich dann bei Gelegenheit mal wieder dran.
Ja, kannst du gerne tun, ja. Oder Joe?
Ja, genau. Ich wollte noch weiter zuhören, wie es jetzt weitergeht.
Ja. Also. Erzähl mir weiter.
Ja, erzähl weiter, genau.
Erzähl mir eine Geschichte.
Aber ja, ich erzähle eine Geschichte. Und zwar ist dann auch die Frage so, wie sieht denn das aus bei Mischfütterung?
Das heißt, wie meinst du, Mischfütterung bedeutet, um das zu erklären, was ein Nassfutter?
Und ein Nassfutter und ein Trockenfutter zusammengeben?
Jawohl.
Ja, das ist ja auch so ein Klassiker.
Das, aus? Ne? Das ist auch ein Klassiker und das funktioniert auch. Kann man auch sehen, dass es funktioniert, weil beides ein Kochprozess ist. Und natürlich muss man dann aufpassen, das Nassfutter wird geschlungen.
Ja, gerne. Es wird gerne geschlungen, aber trotz allem ist es so, ein Kochprozess, schon richtig, aber das Nassfutter wird im Magen schneller verdaut als das Trockenfutter. Das ist nun mal so. Ja. Das Nassfutter ist, sagen wir mal, in 2 bis 3 Stunden durch, je nachdem, wie groß die Menge ist. Und das Trockenfutter braucht dann schon mal ein bisschen länger. Vielleicht sogar bis zur Hälfte länger, bis es da durch ist. Und auf diese Art und Weise ist dann das Nassfutter, ja, das wird schon raus, das will langsam dann schon Richtung Dünndarm. Das Trockenfutter ist dann noch nicht so weit. Was kann da passieren? Es können Blähungen und Übersäuerung im Magen entstehen. Das sind Dinge, die passieren. Und da kommt es wieder drauf an, der eine Hund verträgt es, der andere nicht.
Bedeutet also, wenn es da dann zu Blähungen kommt, soll man lieber getrennt, also morgens trocken oder nass und dann mittags nochmal das andere, dass man dann getrennt füttert. Genau. Aber auch da, so wie du sagst, jeder muss es zuerst mal ausprobieren. Und wenn man merkt, okay, funktioniert nicht, Krummeln ist da, Blähungen zum Beispiel sind da, dann ist natürlich, dann sollte man das trennen.
Auf jeden Fall, weil die Fabrikarbeiter, die jetzt da stehen, ich nenne sie einfach mal Fabrikarbeiter, die da ganz nett und süß gerade am Fließband und stehen im Magen und die verarbeiten gerade das anflutende Fleisch, setzen das schön um, bringen das schön zum Dünndarm und da wird es verarbeitet. So, jetzt kommen die nächsten Farben, das sind die roten als Beispiel. Ja, jetzt kommen die blauen, die sind fürs Trockenfutter zuständig. Und die blauen, ja, die bringen das ja jetzt auch. Die haben aber einen ganz anderen Job, die haben eine ganz andere Geschwindigkeit mit allem drum und dran. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn wir so ein Fließband haben, der eine ist langsam, der andere ist schnell, die kriegen sich eine Wolle. Ja, die haben andere Arbeitsmaterialien, um das Ganze zu transportieren. Und genau das ist das Problem. Also von daher ist es wirklich besser, das eine vom anderen zu trennen. Nicht zu mischen, sondern ganz einfach einmal Nassfutter und dann 6-7 Stunden später das Trockenfutter.
Trennkost. Also wenn wir jetzt einen Hund haben, der nachts zur Übersäuerung neigt, zu schmatzen, der kriegt dann eher morgens das Nassfutter, nachmittags trocken und abends kommt man Bulli.
Als Beispiel, genau. Dieses Schmatzen ist dann etwas, wo dann auch die Galle dementsprechend, wo der Magen leer läuft und man dem Magen über Nacht schon noch die Chance geben muss, dass er dementsprechend was zu tun hat. Da würde ich das auch so machen. Ja, oder aber wenn man 2-mal am Tag füttert, das kommt ja auf die Häufigkeit der Fütterung an, dass man halt sagt, okay, ich mache morgens früh Nassfutter, ja, und dann am Abend oder am Mittag einen Teil des Trockenfutters und dann abends nochmal einen Teil des Trockenfutters. Vielleicht aber von der Menge her so, dass ich dann nochmal sagen kann, so um 22 Uhr gibt es nochmal einen Bulli.
Genau. Und am Wochenende war das Thema auch Magendrehung. Ich meine, den Vergleich kann man ja auch machen, wenn man in ein Glas Wasser extrudiertes Futter packt und in das andere ein bisschen gebackenes Trockenfutter, dann sieht man sehr schnell, dass das extrudierte Futter sich aufbläht wie ein Schwamm. Das gebackene wird weich, verhält sich so ein bisschen wie hartes Brot. Kann man das auch vergleichen, wie das Futter sich dann im Magen entwickelt, dass man sagt, Mensch, der Hund im einen Fall ist ein bisschen ausgenockt nach dem Fressen, macht mal langsam, aber nach gebackenem Futter ist er schneller wieder regeneriert.
Aber es ist da wieder genau das Gleiche, es kommt wieder auf die Aufgasung an. Auf der einen Seite, es wird gefressen, dann wird zum Beispiel bei der Magendrehung andersrum. Oftmals sehe ich es, dass Hunde gefüttert werden, ja, und dann zu schnell danach gehen sie spielen, ja, oder toben mit ihren Artgenossen oder mit Kindern durch die Gegend oder müssen irgendetwas arbeiten. Dann kann natürlich die Magendrehung passieren. Das andere ist, wenn wir wiederum wo wir schon drüber gesprochen haben, Gasbildung haben. Ja, auf diese Art und Weise haben wir dann das Problem, dass sich da der Magen tatsächlich drehen kann. Nicht der Darm, sondern der Magen. So, und da ist dann das Problem, dass wir wirklich sehr schnell handeln müssen, weil das merken wir sofort, der Magen, dass das... Es wird ja das Blut abgedrängt, ja, und die kriegen wirklich auch Aufgasung in einem Teil des Vorderdarms, des Vordermagens. Das ist dann hinterher etwas, was für den Hund ja relativ schnell tödlich enden kann. Also bei dem Trockenfutter, gebackenes Trockenfutter, ist für mich so, dass es eine leichtere Verdaulichkeit hat und nicht so zur Magendrehung beitragen wird und kann.
Und es ist auch noch ein bisschen reine Physik dabei, wenn das aufbläht und aufquillt und den Magen komplett ausfüllt, ist natürlich das noch ein bisschen anders, wie wenn der Speisebrei im Magen sich noch frei drehen kann. Also das ist natürlich auch noch ein Faktor, der dazukommen kann. Aber auch da wieder kann bei jedem Hund anders ausgehen. Magendrehung ist ganz schlimm, weil also das muss man wissen, dass der Magen beim Hund quer drin liegt und im Prinzip wie so ein Bonbon im Magen liegt. Und deshalb kann das kommen. Also das liegt quer drin und vorne und hinten sind die Schlüsse. Und wenn der Magen sich da im Körper dreht, dann verschließt er vorne und hinten. Das ist ja die Magendrehung. Deshalb sagt man so Magendrehung.
Genau. Aber was du vorhin schon sagtest, Gina, ne? Also wenn du ein explodiertes Trockenfutter hast und das so sich vollsaugt, ja, dann ist das wie so ein Stein im Magen. Ja, und da ist dann so eine Magendrehung schon mal schneller mit dabei. Und das haben wir dann in dem Moment bei dem gebackenen Futter nämlich nicht. Und das ist das Angenehme.
Naja, wir hatten positives Feedback von Laura und Luke. Mit Laura sind wir ja wirklich schon mehrere Jahre verbunden. Sie organisiert ja auch ihre eigenen Rennen in Speedhunter hier bei uns in der Umgebung. Und Laura hat tatsächlich vor ein paar Wochen erfolgreich ihren Luke umgestellt, nachdem sie auch eine Odyssee hinter sich hat und sich schon fast damit abgeben wollte. Er ist halt schwierig in der Fütterung. Und dann haben wir wirklich intensiv geredet, uns Gedanken gemacht, was passt, was könnte passen. Und also sie war unglaublich glücklich, jetzt endlich so ein bisschen, so wie du gesagt hast, Ruhe in den Hund gebracht zu haben. Also das war sehr, sehr schönes Feedback. Unser Dennis, unser Canicrossler und Mountainbiker, den wir ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren sponsoren, mit unserem Futter, wieder auf Platz 1 geschafft. Das sind wir ganz, ganz stolz.
Herzlichen Glückwunsch, Dennis, an dieser Stelle.
Sabrina konnte leider dieses Wochenende nicht dabei sein, genauso wie Anja, aber der Dennis hat es aufs Treppchen geschafft. Sensationell. Ja, und dann hatten wir noch eine Frau bei uns am Stand, die hat mich so ein bisschen umgeguckt und ja, was ist denn das für ein Futter? Was ist das Besondere daran? Weil es sieht ja anders aus. Also die Optik zum herkömmlichen, industriell hergestellten Futter ist allein schon mal die Haptik. Du hast diese fettige Krokette und dieses offene Fett musst du auch nicht haltbar machen, konservieren. Das heißt, der Darm muss das auch nicht verdauen, was nicht verderben soll. Auf jeden Fall haben wir uns nett unterhalten und ich wollte ihr dann ein Futterpröbchen mitgeben für zu Hause, weil sie war Besucherin, die einfach so mal zum Event gekommen ist. Und dann hat sie gemeint, ja, sie hat gar keinen Hund, aber sie fand das Gespräch sehr interessant. Sie ist nämlich Darmtherapeutin für Menschen und sie hat tatsächlich sich noch nie wirklich Gedanken gemacht, dass die Hunde, genauso wie wir Menschen auch, so Probleme mit dem Darm waren. Und dann haben wir uns sehr, sehr nett unterhalten und die Hunde sind uns einfach mindestens 20 Jahre in der Allergielast voraus, weil hier natürlich längst nicht so viel Convenience-Food, ultrahochverarbeitete Lebensmittel zu uns nehmen wie der Hund. Und es wäre eigentlich so einfach beim Hund, da was zu ändern. Viel einfacher als bei uns in der Ernährung jeden Tag. Und sie hat dann trotzdem ein paar Pröbchen mitgenommen, weil sie viele Hundefreunde hat, die genau diese Probleme haben. Und die hat sich sehr gefreut, vielleicht damit die Lösung ihren Freunden präsentieren zu dürfen. Spannend war.
Also sie hat meine These bestätigt, dass genau. Der Hund den größten Tierversuch der Menschheit mit Millionen von Hunden haben wir ihn ausprobiert, wie Ultra Processed Food, dass es nicht funktioniert, dass das Essen und Füttern mit einem Industriefutter doch ein paar Auswirkungen hat, die nicht so gut sind. Und das ist ihr dann auch klar geworden, dass sie gemerkt hat, ja, der Hund hat genau die gleichen Sorgen und sogar noch schlimmer. Und da sieht man, da kann man genau das machen. Also deshalb meine Sache, die ich immer sage, wir haben den größten Tierversuch der Menschheit hinter uns gebracht und wir haben ihn immer noch nicht verstanden. Der Darm ist doch wichtig.
Genau, richtig. Und es passiert noch etwas, was auch viel unterschätzt wird, ist bei der Futterumstellung, nämlich, man hört es auch immer wieder, mein Hund nimmt ab, seitdem ich das neue Futter da habe. Das ist kein gutes Futter, der nimmt einfach nur ab. Ja, genau. Der hat jetzt 3 Kilo abgenommen, obwohl ich ihm die gleiche Menge fütter. Okay. Da kommt wieder drauf an, was habe ich denn vorher gefüttert? Ja, wenn ich da zum Beispiel ein Futter hatte, was viele, viele unnötige Füllstoffe hatte, dann war die Nährstoffdichte da in dem Moment extrem hoch. Ja, und wenn ich jetzt aber ein Futter bekomme, das jetzt in eine ganz andere Zusammensetzung hat, wo richtig viel Power drin ist, dann und eine höhere Effizienz, dann kann es passieren, dass der Hund muskulöser wird und drahtiger. Was dann in dem Moment gesagt wird, hey, der verliert ja gerade Gewicht. Ja, ist sogar gut. Die meisten Hunde sind adipös, das heißt, die sind zu dick. Ja, und die Leute gucken drauf und sagen, ach, der sieht aber wohl genährt aus, das ist schon alles richtig. Jetzt bekommt er ein richtiges Futter. Ja, die Futterumstellung hat funktioniert und der nimmt ab. Ja, das ist auch okay.
Ja, das ist sogar wichtig. Das ist sogar wichtig. Ja. Also das kennt man auch bei uns kennt man das mit zu viel Insulinausschüttung. Du lachst jetzt, weil wir auch adipös manchmal haben, aber beim Hund sieht man es halt.
Manchmal, das war das richtige Wort.
Manchmal.
Ja.
Der Körper kann es ja gar nicht aufnehmen. Du hast ja die Problematik, dass du bei dem hochverarbeiteten und sehr hoch aufgeschlossenen Futter, komme ich wieder zu dem Dünndarmproblem, Benzinmotor, schnell viel Energie und dann ist die Insulinausschüttung, die Insulin, der kann das gar nicht verarbeiten und setzt dann nicht den Muskeln an, sondern nimmt den Zucker, den er hat, das hoch aufgeschlossene, und tut es dann in Fett umwandeln und dadurch wirst du dick. Das ist das Adipöse, was man dann sieht, wenn man zu viel Fastfood isst.
Ja, und wenn der Hund jetzt wirklich abnimmt und du merkst im Gespräch und wir gehen zum Agility und wir machen hier und dann laufen wir 10 Kilometer und er hat immer noch so Hunger, dann gebt ihm doch einfach noch ein bisschen was. Einfach noch ein Bulli. Also das sind dann, ja, lieber ich gebe ihm noch was und er ist ein bisschen zu dünn und kann noch was vertragen, als dass ich es dann am Schluss runterhungern lassen muss. Was ist jetzt zum Beispiel mit Hunden, die schlecht trinken? Da ist ja Nassfutter ein super Futter. Wenn ich jetzt aber möchte, oh Mensch, von dem Nassfutter, der hat so viel Probleme mit Zahnbelag. Ich muss alle 1-2 Jahre zur Zahnsteinentfernung. Das funktioniert ja meistens dann unter Narkose. Das ist jetzt auch nicht gut. Ich möchte ein bisschen mehr auf Trockenfutter umstellen. Wie kriege ich den Hund dazu, dass er mehr trinkt? Wird das automatisch oder gebe ich einfach ein bisschen, nicht das gebackene Futter, ein bisschen in Wasser einweichen? Kein Problem.
Du kannst das gebackene Futter ja nicht in Wasser einweichen. Das nimmt ja kein Wasser auf. Du kannst es nur anfeuchten, damit es besser rutscht. Ja, aber für jemanden, der oder einen Hund, der bisher der ein schlechter Trinker ist, die gibt es leider tatsächlich häufig. Ist es etwas, dass ich dann in dem Moment sage, ja, tu bitte Wasser mit rein, sodass er es ein bisschen leichter hat, dass es zu abzuschlucken. Wenn der dann wirklich gar nicht trinken möchte, ist ein Trick, der meistens, boah, ich würde sagen zu 70%, ganz vorsichtig, funktioniert hat, indem ich Sahne ins Wasser getan habe. Bis der Hund anfängt, auch dann hinterher das Wasser mit aufzunehmen, dass er dann mit dem neuen Trockenfutter halt dann auch dementsprechend abschluckt.
Okay. Gewöhnt er sich dann nicht dran und sagt bei jedem Trinken, ach, du hast den Schuss Sahne vergessen,
Frauchen. Ja, es kommt immer darauf an, wie denn der Blick ist, ne? Und je nachdem, wie dann Frauchen darauf reagiert. Nein, da muss sie sich dann in dem Moment nicht verarschen lassen, sondern das muss man wirklich so ausprobieren, wie funktioniert es, ja. Aber trotz allem ist es so, dass das auch so angenommen ist, funktioniert nicht, dass das, sagen wir mal, mit Feuchtigkeit im Trockenfutternapf dann gefressen wird. Bietet es ihm so an, ist ja sowieso so ein Problem auch bei der Umstellung auf das Trockenfutter von euch, von Bubeck, dass viele das erstmal gar nicht so akzeptieren, ja, und auch mal 10, 14 Tage brauchen, bis es angefangen zu fressen, und dann ist das Problem aber weg und dann fressen sie es sehr gerne. Und diese Umstellungsphase mit wenig Trinken und vielleicht auch nicht so die Akzeptanz so hoch zu sein, dass sie es nehmen wollen, würde ich es mit einem Schuss Sahne verfeinern.
Ja, das sind nämlich immer so die Klassiker. Und dann gebe ich ihm noch das drauf, dass er es frisst. Und dann kriegt er noch das und dann mache ich noch hier. Ja, das ist wie bei kleinen Kindern. Und dann hier noch eine Alternative und dann, okay, magst du das nicht? Probier es mal so. Ich meine, Hunde sind schlaue Tiere. Irgendwann essen sie es halt nicht mehr einfach so, wenn nicht irgendjemand dann noch ein bisschen Leberwurst und noch ein bisschen Käse und noch ein bisschen hier. Also das hört man schon sehr oft. Ha, sonst mag es halt nicht so gern. Ja, unser Futter ist nicht die Tütenchips. Da sind keine Fette drauf, da sind keine Geschmacksverstärker drauf. Das Einzige, was überzeugt, ist, wenn ein Hund gerne kaut, die Härte, das Knacken und eben die Röstaromen, die beim Backen entstehen.
Aber das ist ja genau das Problem. Die meisten Hunde können ja gar nicht mehr kauen. Die sind es ja gar nicht mehr gewohnt. Wenn die plötzlich so einen harten Brocken da liegen haben, dann sagen die so, Alte, kannst du selber essen, ne? Das nehme ich nicht. Ja? Ich bin hier nicht für Zwieback angetreten. Ne? So. Aber genau das ist das Problem. Dann brauchen die eine Zeit lang. Und dann kommt die Panik. Ne? Entweder habe ich einen Hund, der jetzt sowieso schon zu dünn ist. Dann denken die, oh, ne, der hat jetzt 3 Kilo innerhalb von 2 Tagen verloren oder von 4 Tagen. Das ist ein Scheißfutter, ich stelle wieder um. Nein, nein, nein.
Der braucht
mal 10 bis 14 Tage, bis der so weit ist, dass er sagt, alles klar. Und dann holt er das wieder auf. Ja, das, was sein Gewicht verloren hat, aber nicht in Fett, haben wir ja gerade darüber gesprochen, sondern in gesunder Muskelmasse.
Genau, es kann wieder in Muskelmasse eingelagert werden. Und auch das, natürlich ist der Hund schlau. Und wenn ich natürlich, wie bei Kindern, auch jeden Tag Pfannkuchen mache, und dann komme ich mit einem Ratatouille, dann wird der auch schon mal dastehen und angucken und sagen, muss ich mir jetzt zuerst mal angucken, das ganze Ding sieht jetzt nicht so aus, riecht nicht so nach Zucker, dann verweigere ich das auch zuerst mal.
Darf ich erwähnen, dass Kai am Wochenende auf dem Schwabentrail das Ratatouille verweigert hat?
Oh ja, nein. Ich habe Ratatouille verweigert. Darfst du erwähnen? ich durfte auch Chili Sin Carne essen. Also es war ein schönes Wochenende. Hat mich sehr gefreut. Für diejenigen, die mich kennen, wissen auch, dass das Fleisch doch ein bisschen mein Geschmacksstoff ist.
Und dann aber Ratatouille ist voll lecker.
Genau, ja, manchmal ist es ganz lecker. Ich bin da ein bisschen heikel, in dem wer es macht.
Schön mit Auberginen drin, schön mit Knoblauch drin. So, und auch kommt Basilikum mit dazu. Käse überbacken. Yeah,
es kommt immer drauf an, wer das macht. Und ich habe gesehen,
dass das gemacht wurde.
Da bin ich ein bisschen heikel. wenn das meine Frau macht, bin ich natürlich immer voll dabei.
Ja, klar.
Aber bei allen anderen.
Der Running Gag des Wochenendes zwar Kai hat Unterprotein.
Kai hat Unterprotein. Okay. Und da war ich dann leicht angesäuert. Aber auch das, wie gesagt, wenn er dann mal schmeckt, weil wir alles eingebacken haben, das ist auch, wir haben kein freies Fett, was natürlich auch ein großer, gerade eine Riesendiskussion ist, freies Fett oxidiert und dadurch ist dieses Fett auch nicht mehr wertvoll für den Darm. Und bei uns ist das Fett eingebacken. Erst wenn er drauf beißt und das einspeichelt, erst dann schmeckt er alles, was da überhaupt drin ist. Das kann man selber mal ausprobieren, indem dass man auf unseren Hunde, also unserem Hundefutter drumherum lutscht, das bringt gar nichts, da schmeckst du gar nichts, beiß mal drauf und auf einmal merkst du, oh, da sind ja Kräuter drin, da sind ja Pastinaken, das schmeckt man alles.
Du übernimmst das jetzt die ganz andere für die neuen Zähne von den Leuten, die du empfohlen hast, dass sie drauf beißen sollen.
Die können das, wenn sie noch, wenn sie schon das Kauen gewöhnt sind, dann ist das gar kein Problem.
Okay.
Wenn sie aber auch nur Flüssignahrung zu sich nehmen, dann haben sie natürlich weiche Zähne. Auch das ist noch ein Thema, das wir auch immer wieder anführen. Wenn du nicht kaust, werden auch deine Zähne lockerer. Unsere Shelley hatte mit 18 alle Zähne noch. Warum? Weil sie ihr Leben lang kauen musste und weil dadurch auch die Zähne in dem im Maul werden auch noch gefestigt. Auch noch ein Thema, das wir noch gar nicht besprochen haben.
Und kein Zahnstein.
Und kein Zahnstein ist nochmal die das obendrauf, was geht. Also erst bei dem Kauen schmeckt man, was da drin ist, weil wir es einbacken und dadurch kann es nicht oxidieren. Dadurch ist es natürlich um einiges besser im Körper zu verwerten.
Definitiv. Und wirklich, wirklich, wirklich dran denken. Der Kopf muss sich erstmal, also auch die Geschmackssinne des Hundes müssen sich erstmal wirklich umtrainieren dürfen. Ja, genau. Hin zu einer, ich sag mal, neuen, ich nenne es jetzt mal, wie kann man es am besten ausdrücken? Ehrlichkeit im Napf, kann ich so sagen, ja? Ehrliche, gute Nährstoffe im Napf. Ja, und das muss er erstmal sich erarbeiten, wenn er es bisher nicht kannte. Das auf alle Fälle.
Das ist auf jeden Fall der Fall. Also, wenn den Zuhörern, dass alles ein bisschen schnell geht, was wir hier so nacheinander von uns geben. Man kann das auch ganz in Ruhe in einer stillen Stunde nachlesen in dem Buch Fast Food versus Craft Food, das ich geschrieben habe. Also das ist auch nochmal ein Tipp, wer da die Studien haben möchte, dass das nicht einfach nur aus der Luft gegriffen ist, warum wir das tun, warum Zweifel für mich immer ganz wichtig waren in meinem Leben, weil ich an allem ein bisschen zweifle und guck, ob es nicht noch ein bisschen besser geht und dass es noch ein bisschen anders geht. Da kann man das alles in Ruhe nachlesen. Da werden auch alle Vorgänge nochmal langsam erklärt und ich hoffe, ich habe es gut erklärt.
Hast du, definitiv. Ansonsten würdest du ja nicht jetzt in Leipzig, ne, auf der Messe stehen dürfen und dann dort dein Buch präsentieren.
Ja, natürlich. Auf der Leipziger Buchmesse wird mein Buch präsentiert, natürlich. Das darf man auch nicht vergessen. Bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Darf man auch gerne sagen.
Und ihr könnt es versandkostenfrei entweder bei uns im Shop bestellen oder bei Books on Demand direkt bei unserem Verlag, wo wir das Buch haben, verlegen lassen.
Genau. Halten wir doch einfach fest, sobald im Körper des Hundes bei der Futterumstellung die Entgiftung der künstlichen Aromen, zum Beispiel eines Extrodates, durch sind. Ja, dann wird man sehen, dass in dem Moment das neue Futter eine super hohe Akzeptanz hat und sehr, sehr, sehr gut vertragen wird und eine sehr gute Energiedichte abgibt mit einem schönen Kotbild und einem zufriedenen Hund und einem zufriedenen Herrchen und Frauchen.
Und das, was wir beim Machen des Futters als Prämisse haben, sich Zeit nehmen, auch bei der Futterumstellung. Zeit nehmen und nicht beim ersten schon aufgeben.
Genau.
Und wenn der Hund schon unsere Leckerlis mag und gerne knabbert, gerne kaut, probiert mal das Futter, bestellt euch mal ein Pröbchen mit im Shop und lasst euren Hund das Futter mal probieren. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns einfach an podcast@bubek-petfood.de und vielleicht landet eure Frage ja auch als nächster Titel unseres Podcasts.
Genau, und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, und jetzt hören wir noch schön das Musikstück von Melanie.
Oh.
Oh. Bis dann.
Auf Wiederhören. Tschüss. Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Ein graues Fell, ein Herz aus purem Gold hat uns gezeigt, was das Schicksal für uns wollt. Ein slowakischer Raubart, so voller Tatendrang. Mit Ayla fing die Reise an, ein Leben lang. Man nannte dich Schäfelsche, so sanft und so weich. Doch auf der Strecke warst du an Energie so reich. Ein Arbeitstier, das niemals Ruhe fand. Du zogst uns mit dir mit in ein neues Land. Oh Ayla, unsere Rennsemmel im Wind, wo Leidenschaft und Tempo eins geworden sind. Wegen dir brennt das Feuer, wegen dir steht die Zeit, vom ersten Schritt an bis in die Ewigkeit. Der Schwabentrail ist dein Erbe, dein helles Licht. Wir laufen für dich und wir vergessen dich nicht. Volker, Claudia und Melanie an deiner Seite. Du hast sie angesteckt mit deiner Schnelligkeit. Der Zukunftssport, er wurde zum Gebot, weil dein Wille jede Skepsis einfach überbot. Ein Rennen musste her für dich und deinen Mut. Der Schwabentrail war geboren, aus Liebe gemacht. Du hast das Lachen in die Startlinie gebracht. Du wolltest siegen, hast jeden mitgerissen. Dein Blick beim Start, wir werden ihn vermissen. Doch wer mit dir rannte, der hat es gespürt, dass deine Seele uns zur Freiheit führt. Nun läufst du oben fern am Horizont. Im Regenbogenland, da gibst du jetzt den Takt. Du wachst über die Raubärte, die Pfoten im Dreck, und nimmst den Läufern am Trail jede Angst weg. Wenn der Wind durch das Ziel weht, wissen wir genau, das bist du, Ayla, unsere kluge graue Frau. Lauf weiter, Schäfelsche, ganz ohne Last. Danke für alles, was du uns gegeben hast. Der Trail gehört dir für immer.
Betreutes Füttern mit Bubek. Dein Podcast für gesunde Hundeernährung. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.